den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und nun zum heutigen Zeitungsartikel.
Dass die Aufmerksamkeit der Tagespresse im September 1924 auf die Tagung des Völkerbundes in Genf gerichtet war, haben wir erst vor 4 Tagen in diesem Podcast gehört. Die dortigen Bemühungen der verschiedenen Regierungen um eine Friedensordnung, die künftige Kriege verhindern könnte, überschatteten auch damals schon die nur wenige Kilometer entfernt stattfindende Sitzung des Völkerparlaments in Bern, einer Organisation, die heute nur den wenigsten bekannt ist. Unter dem Namen Interparlamentarische Union versammelten sich damals allerdings schon zum 22. Mal ParlamentarierInnen aus aller Welt, um sich gemeinsam zu überstaatlichen Schiedsgerichtsverfahren und Friedenswahrung zu besprechen. 1889 hatten der Franzose Frédéric Passy und der Brite William Randall Cramer diese Union ins Leben gerufen, die auch heute noch Bestand hat und ParlamentarierInnen aus 180 Ländern zusammenführt. 1924 vertrat der Sozialdemokrat und Reichstagspräsident Paul Löbe das deutsche Parlament in Bern und berichtete im Hamburger Echo vom 8. September von der freundschaftlich kollegialen und konstruktiven Atmosphäre des Völkerparlaments. Frank Riede verleiht ihm seine Stimme.
Das Völkerparlament von Paul Löbe. Während die Augen der europäischen Öffentlichkeit gespannt auf Paris und Berlin gerichtet waren und darauf warteten, ob Kammer und Reichstag den Pakt von London sanktionieren würden, traten in der schweizerischen Hauptstadt Bern die Parlamentarier von 24 Staaten zur 22. Konferenz der Interparlamentarischen Union zusammen. Wenn man den Völkerbund als die Versammlung der Regierungen ansprechen darf, so bildet diese Konferenz den Vorläufer eines Weltparlamentes, dessen Mitglieder freier und offener als die Diplomaten den Wünschen der Völker Ausdruck geben können. Die Union ist international, also auch interparteilich. Die verschiedensten politischen Richtungen aus den einzelnen Ländern entsenden ihre Vertreter in sie. Natürlich überwiegen die Friedensfreunde und Anhänger der Völkerverständigung, aber es sind auch andere Richtungen in ihr vertreten, so Professor Hötsch von der Deutschnationalen, Dr. Barthelmy von den Poincaristen, und diesmal hatten sich sogar 4 Faschisten aus Italien eingefunden, die über die Rede des deutschen Vertreters Dr. Wirth gegen den Faschismus nicht sehr erbaut waren. Die sozialistischen Parteien der einzelnen Länder nehmen bisher keine einheitliche Stellung zur Interparlamentarischen Union ein. Während Österreicher und die meisten Italiener sich fernhalten, konnten wir in einer geselligen Zusammenkunft viele alte und junge Vertreter des Sozialismus aus fast allen anderen Ländern feststellen, so Van Kool aus Holland, Lafontaine aus Belgien, Lindhagen aus Stockholm, Stauning und Borgberg aus Dänemark, Mouté und Albert Thomas aus Frankreich, Grimm, Studer und Hugler aus der Schweiz, auch finnische und lettische, bulgarische und serbische Genossen, die sich brüderlich die Hände reichten. So bilden die Sozialisten einen wesentlichen Bestandteil des Völkerparlaments, zu dem auch Vertreter aus den beiden Kammern der Vereinigten Staaten, aus Kanada, Japan und diesmal sogar von den Philippinen erschienen waren. Ein anderes auffälliges Zeichen ist das Auftreten von deutschen Rednern in den fremden Delegationen. Oft, wenn ein Redner aus der polnischen, der tschechischen, ja sogar der italienischen Delegation aufgerufen wird, stellt sich heraus, dass es ein Deutscher ist, den die gewaltsam gezogenen Grenzen des Versailler Vertrages in einen anderen Staat verwiesen. Die mangelhafte Beachtung des Selbstbestimmungsrechts wird so den fremden Vertretern schon durch das Auftreten der deutschen Redner ad oculus demonstriert. Die Verhandlungspunkte gruppieren sich fast immer um Fragen der interstaatlichen Beziehungen, wie ja die Union ihre Entstehung der Pflege des schiedsgerichtlichen Gedankens auf die Streitfragen zwischen den Völkern verdankt. Das am meisten beachtete Referat erstattete diesmal der deutsche Völkerrechter Professor Dr. Schücking über die parlamentarische Kontrolle der auswärtigen Politik, in der er sich gegen jede Art von Geheimverträgen und geheimen Nebenabmachungen zu Verträgen aussprach und den schärfsten Einblick parlamentarischer Kommissionen in alle Fragen der Außenpolitik verlangte. Seine Thesen zur Vermeidung neuer Kriege bestimmt, fanden einmütige Annahme. Bei der Erörterung der Mandatsfrage für die Kolonien war dem ehemaligen Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, Dr. Schnee, der als volksparteilicher Abgeordneter der deutschen Delegation angehörte, Gelegenheit geboten, die Lage der Eingeborenen in den früher deutschen Kolonien zu schildern und Vorwürfe gegen die deutsche Verwaltung damit zu entkräften, wobei er den Beifall des Niederländers Van Kool allerdings nicht fand. Über die Frage der Reparationen referierte der ungarische Baron von Sterényi, der die verzweifelte Lage der reparationspflichtigen Staaten nach dem Kriege mit erschütterndem Zahlenmaterial belegte. Abgeordneter Dernburg aus Deutschland benutzte die Gelegenheit, auf die technischen und tatsächlichen Schwierigkeiten großer Vermögensübertragungen von einem Land ins andere hinzuweisen. Die Reparationsfrage hatte schon beim ersten Punkt der Verhandlung, der Besprechung der allgemeinen Weltlage, eine Rolle gespielt, und es war dabei zu jener freundschaftlichen Begrüßung des Londoner Abkommens gekommen, die durch Wirth und mich auf der einen, durch Senator Merlin aus Paris auf der anderen Seite den Kongress zu großen Ovationen bewog. Die neue Atmosphäre, von der jetzt so oft gesprochen wird, machte auch hier ihren Einfluss geltend und wurde besonders von den Vertretern der neutralen Länder wie die Befreiung von einem Alpdruck verspürt. In die wirtschaftlichen Erörterungen spielte auch die Debatte über Ein- und Auswanderung hinein, die der deutschen Reichstagsabgeordneten Luise Schröder Gelegenheit gab, die Ursachen der neuen hohen Auswanderungskurve in Mitteleuropa aufzuzeigen. Die deutsche Delegation, soweit sie aus aktiven Parlamentariern bestand, musste vorzeitig abreisen, um an den Abstimmungen in Berlin teilzunehmen. Es blieb den Altparlamentariern Dr. Quidde, Heile und so weiter überlassen, in der Frage der Abrüstung und der entmilitarisierten Zonen den deutschen Standpunkt zu vertreten und einen für uns unannehmbaren Plan des englischen Generals Spears, zu dessen Besprechung sich auch der frühere französische Kriegsminister Messigny in Bern eingefunden hatte, abzuweisen. Alle Verhandlungen waren von internationalem Geist getragen. Und die bunte Versammlung nahm auch neidlos meinen Hinweis auf, dass die internationalen sozialistischen Konferenzen meiner engeren Parteifreunde viel zur Herstellung des neuen Geistes in Europa beigetragen haben. Im Allgemeinen darf man sagen, dass die Union die Versammlung der Pioniere für die Klärung jener Fragenkomplexe ist, an die sich die offiziellen Regierungen nicht heranwagen. Sie bereitet vor, was später in den Gesetzgebungen der Länder und in internationalen Verträgen seinen Niederschlag findet. Die nützliche Arbeit soll 1925 in Washington fortgesetzt werden.
Dieses Völkerparlament, die Interparlamentarische Union mit so einer langen Tradition, war mir bislang völlig unbekannt. So lernt man dazu. Wir haben zumindest eine interstädtische Transkribentinnenunion, die von Dresden über Berlin und Brandenburg nach Hamburg, nach Aachen, Göttingen, die Wetterau bis nach Freiburg führt. Danke euch allen für die Zusammenarbeit. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.